Ich sage gerade vorweg, also wir haben die Möglichkeit, das, was hier gesagt wird, so wie es kommt, aufgenommen auf CD zu bekommen. Der erste Teil sind ein paar Bilder, die sprechen für sich. Die kann ich nicht alle ausführlich erklären. Das heißt, da wird dann für den, der nur die CD hört, ein bisschen was vielleicht unverständlich sein. Aber danach gehen wir dann direkt mehr auf den Text ein. Und dann würde ich noch gern das Angebot machen, dass wenn jemand das als zusammengefasstes Skript möchte, manchmal ist gut, man hat so die Bibelstellen vor sich, auf die Bezug genommen wird, der möchte mir doch seinen Namen, entweder E-Mail-Adresse oder Postadresse dalassen. Und dann bin ich so frei und schicke das zu. Das würde aber noch 2-3 Tage dauern. Sei denn, ich mache heute Nacht wieder durch. Das habe ich nicht vor. Ja. Ja, die sind, also ich weiß nicht, ob sie alle auf eine draufgehen.
Ja, ja.
Passen, ja, alle. Gut. Jetzt machen wir es ganz einfach. Ich habe hier nur ein DIN A5 Blatt. Ich lasse das hier vorne liegen, das können Sie auch nachher machen. Das ist einfach Name und Adresse, irgendeine, Post oder E-Mail. So einfach wie es möglich. Und ich würde Ihnen dann das zukommen lassen als PDF oder als Ausdruck. Wer nicht weiß, was PDF ist, nicht fragen. Der kriegt es per Post. Ja. Ja, ich denke, wir fangen an, dass wir die Zeit nutzen. Wie lange haben wir Zeit? Stunde, anderthalb. Fängt die nächste an, ne? Oder? So etwas? Also die zweite Session beginnt, was ist jemand gerade? 2:30 ist jetzt, um 4 oder 4:15, sowas. 3:45 beginnt die zweite. Also dann starten wir durch, dass wir wirklich in der Stunde
kommen. 16:05.
Da ist Kaffee dazwischen. Ne? Also dann machen wir auf jeden Fall bis 3:30, 4:00 dauert es vielleicht, je nachdem, wie viel auch jetzt Interaktion kommt bei uns. Ich würde gern mit uns beten und dann stelle ich mich kurz vor, dass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, und dann starten wir rein ins Thema. Herr Jesus Christus, danke, dass du der lebendige Herr und Gott bist und unser Leben in deiner Hand ist. Du hast uns erdacht und geschaffen. Du hast uns erreicht. Dafür danken wir dir mit deiner Liebe und deiner Gnade. Du hast uns erlöst und uns den Stand der Gotteskindschaft gegeben. Du hast uns den Vater gezeigt. Du hast uns dein heiliges Wesen geoffenbart. Und wir möchten diese Gottesebenbildlichkeit auch jetzt an diesem Nachmittag bei diesem Thema neu erkennen. Zeige du uns aus deinem Wort dein Wirken, dein Reden. Gib uns klare Entscheidungen da, wo es nötig ist. Offenbare du dich um deines Namens willen. Amen. Amen. Zu meiner Person ganz kurz, also es geht heute Nachmittag nicht um meine Person, dass niemand irgendwie falsch versteht, aber ich heiße Martin, Luther hieß schon so, ich habe mir diesen Namen nicht gewählt, er ist mir geschenkt worden, ich bin dankbar. Ich heiße Meier, wie fast jeder andere in Deutschland, auch das habe ich mir nicht gewählt, das kann man sich nicht aussuchen, diese Dinge, ne? Aber annehmen kann man sie, jawohl. Und ich habe genauso wenig Einfluss gehabt auf die Tatsache, wo und in welchen Umständen ich geboren bin, wie jeder von uns auch. Ich bin in Japan geboren, in Japan aufgewachsen. Ich war dort bis zu meinem 17. Lebensjahr, kam dann zurück. Es liegt nahe zu denken, aha, er war Missionarsohn, das war er auch. Ich kam zurück nach Deutschland. Deutschland kannte ich von wenigen kurzen Zeiten des jeweiligen Heimataufenthalts meiner Eltern, obwohl ich wusste, dass Deutschland mein Zugehörigkeitsland ist, also das, was irdisch als Heimat bezeichnet werden kann. Ich hatte damals, als ich zurückkam, Oberstufe, 11. Klasse, so mittendrin, hatte ich schon einen ganz, ganz klaren persönlichen Ruf in den Dienst. Auf den kann ich mich heute noch zurückberufen. Und bin nach meinem Abitur, ich wollte zum Militär den Wehrdienst ableisten. Das Militär sagt, ich brauche man nicht. Oder komm mal später wieder. Da war so manches. Ich war noch nicht lange von Japan zurück, vom Ausland zurück in Deutschland. Die Untersuchung sagten, sie wird du erstmal wieder noch ein bisschen gesunder, obwohl ich kerngesund war. Ja, ich habe es dankbar einfach angenommen, die Zurückstellung, bin dann gleich aufs Missionsseminar nach Bad Liebenzell und war dann, so um es kurz zu fassen, jetzt mit 25 Jahren wieder in Japan. Das war mein Ruf, meine Entsendung. Ich habe nicht gesagt, ich muss nach Japan zurück, ich will dorthin zurück. Es waren verschiedene Gedanken der Missionsleitung da. Aber es kam so raus und ich habe am Schluss dann gesagt, natürlich, selbstverständlich, die Sprache kann ich schon. Ich durfte noch ein bisschen weiter lernen, weiter studieren. Und wir waren dann 3 Terms in Japan tätig. Meine Frau ist ganz neu mit hingegangen. Unsere 3 Kinder sind dort wiedergeboren und kamen jetzt auch schon wieder 14 Jahre her zurück nach Deutschland, geplant, vorübergehend geplant, also nicht, dass wir sagten, Japan vorbei, sondern jetzt die nächsten Jahre ist Deutschland unsere Dienstanweisung, die Sorge um die eigenen Eltern, die Sorge mit der Schulausbildung der Kinder. Es gab bei mir eine gesundheitliche Sache, die operiert werden musste und so war es uns klar, dass wir in Deutschland bleiben sollten, vorläufig. Ich habe dann 10 Jahre lang als Missionssekretär für die Liebenzeller Mission gearbeitet, anschließend einen dringenden Ruf als Gemeindepastor wahrgenommen und bin jetzt von dort wieder hierher zurück in unsere Heimat, hier im Nachbardorf Oberreichenbach wohnen wir, sind wir zu Hause, hergezogen. Mit dem Start der Missionsarbeit unter Japanern hier in Deutschland und Europa. Wir haben das vor 3 Jahren schon angefangen, Stück um Stück, parallel zur Gemeindearbeit. Inzwischen ist es gewachsen und groß geworden. Und dazwischen kam ein großer Hilferuf des Gästehauses hier in der Nähe, Haus Bethel in Meisenbach, das Israelwerk, ZDK. Wir brauchen jemand, wir haben gerade niemand. Und nach starkem Bitten und Drängeln haben wir gesagt, gut, für ein Jahr, anderthalb stehen wir euch nebenher oder vorübergehend zur Verfügung, während wir parallel die Missionsarbeit aufbauen. Und da sind wir jetzt mittendrin, das heißt, unser Dienst im Haus Bethel neigt sich dem Ende. Sommer, meine Frau und ich selbst spätestens an Weihnachten werde dort ganz aussteigen und dem Nachfolger den Platz freimachen. Und dann Missionsarbeit unter Japanern tun. Und damit sind wir beim Thema, weil in Japan das natürlich ein ganz heißes Thema ist, so heiß wie die Feuerbestattung, weil es dort üblich ist. Wir haben uns sehr mit diesem Thema immer wieder konfrontiert gesehen. Wir konnten uns nicht sehr damit auseinandersetzen, weil es keinen Spielraum gab in Japan. Japan ist gesetzlich geregelt. Es gibt nur Feuerbestattung. Ausländer sind eine Ausnahme. Manche ganz wenigen Ausnahmen, da komme ich nachher ein bisschen drauf. Was macht man damit? Und da werden wir merken, wir haben jetzt so ganz grob vor, in dieser Stunde so einen Einblick zu bekommen, wie sieht die Situation heute aus? So eine Gegenwartsaufnahme. Hier bei uns, aber auch ein bisschen in die Welt rausschauen, da und dorthin. Dann wollen wir uns damit beschäftigen, was ist die Geschichte der Feuerbestattung? Was können wir da an Fakten, an geschichtlichen, historischen Fakten nennen, greifen, die uns vergegenwärtigen? Dann kommt das Wichtigste, der Blick in die Bibel. Und dann kommt ein Schlussteil, der ist mir sehr wichtig. Das ist der Teil, den ich Fazit nennen möchte. Was machen wir jetzt mit dem Ganzen, was wir bis dahin überschaut haben? Der Blick in die Bibel, der Blick in die Geschichte, der Blick in die Gegenwart. Da kommt noch ein Teil, der muss genannt werden. Das ist der seelsorgerliche Teil. Wie wird das in dem, in jenem, in diesem Sonderfall und so weiter angewandt? Ohne dass wir damit in irgendeiner Weise biblisches Wort hinterfragen können, das muss klar sein. Aber diese Spannung sind wir ausgesetzt, das ist unser Leben. Das ist geistliches Leben immer. Wenn wir nur das tun bräuchten, was geschrieben steht, bräuchten wir nicht mal denken. Da steht, du sollst dies tun, du sollst jenes tun und wir machen es und wir werden selig. Das wäre was. So wünschen sich das viele. Aber wir haben die Spannung und Praxis des Glaubens und Glaubenslebens. Und deshalb muss das am Schluss auch gesagt sein. Das ist so der Gang, den wir jetzt vorhaben. Ich möchte am Anfang, es sieht vielleicht ein bisschen wie ein Potpourri aus, so einen kleinen Blick hineinwerfen in Situationen, die wir kennen. Ich mache es nachher wieder an. Situationen, die wir kennen, die uns vertraut sind und die wir vielleicht nicht kennen. So als einen ganz groben Überblick möchte ich es auch schnell machen, dass wir da nicht zu sehr, zu lange dran verweilen. Das ist ein vertrautes Bild. Jeder von uns kennt es. Das ist wahllos herausgegriffen, ganz bewusst, aus dem Internet, aus dem Bereich der freien, der lizenzlosen freien Bilder. Das könnte irgendwo sein, ein üblicher Friedhof. Wenn ich das einem Japaner zeige, fragt er, was ist das für ein Park? Was stehen hier für interessante Steinmale? Der assoziiert es nicht mit einem Friedhof. Wenn ich das einem Afrikaner zeige, sagt er, oh, das ist ein interessanter Park, ist das ein Labyrinth zum Spielen darin? Was könnte das sein? Wir schauen das an und erkennen es als Friedhof, sofort. Wir müssen merken, dass wir mit unserem ganzen Denken immer einen, hier kommt der Missionar raus, Entschuldigung, immer einen kulturellen Vorfilter haben. Der ist uns in der Regel nicht so sehr bewusst. Aber der ist da. Das merken wir dann, wenn wir mal Ausländer da hätten, die das mal so spontan anschauen, was war's? Ja, kurz zeigen, Bild wegblenden, was war das jetzt? Viele kämen nicht drauf. Das ist ein Friedhof bei uns. Das ist der Friedhof mit der Erdbestattung, weil das für uns das Normale ist, jedenfalls bisher lange Zeit war, mal so sagen. Gräber, hier sieht man, man muss das nicht erklären, aber ich wollte es nur kurz, dass es erwähnt ist, sagen. Hier sieht man Doppelgräber, wo Ehepaare in der Regel nebeneinander bestattet werden. Manchmal kann man erkennen, dass an diesen Jahreszahlen noch eine dritte Person drin liegt. Das Grab war schon alt, war schon aufgelassen, wurde wieder gekauft von der Familie, kam eine weitere Person hinein und so weiter. Die Liegezeiten sind vorgeschrieben, in der Regel sind sie bei 20 bis 25 Jahren, je nach Ort. Dann muss es neu erworben werden, dieses Grabrecht. Es ist kein Grundstück, das man kauft, es ist nur das Nutzungsrecht, das man nach dem deutschen Gesetz hier kauft. Es gibt inzwischen sehr viele Friedhöfe, wo Doppelgräber übereinander sind, um Platz zu sparen. Ja? Und da gibt es auch interessante Geschichten. Ich weiß, es sind nachher auch ein paar Bilder dabei, wo wir verkraften müssen vielleicht, aber ich möchte es einfach erwähnen. Es gibt Orte, auch in Deutschland, wo man sich ganz aus einer anderen Ecke heraus fragt, ob Erdbestattung richtig ist. Kleiner Hinweis, Waldfriedhof Bad Liebenzell, nicht so sehr weit von hier. Ha? Da ist auch einer, aber der Waldfriedhof in Bad Liebenzell, der hat eine Besonderheit. Auf die Besonderheit kam man erst 25 Jahre, nachdem er angelegt war. Der ist so nass. Es verwest nichts, ordentlich. Und nachdem man nach 25 Jahren die Gräber wieder belegen wollte, musste man schnell wieder schließen, weil das noch nicht so weit war. Ja. Und dann bleibt das jetzt ruhen und mussten Drainagen gelegt werden und dass der Boden entwässert wird. Da kommt auf einmal die Frage von einer ganz anderen Ecke her, warum eigentlich Feuerbestattung? Ja. Ist doch viel weniger umständlich und billiger und weniger Platz und. Ja. Also das sind unsere Friedhöfe, die wir gewohnt sind. Das ist ein Tag nach der Beerdigung vielleicht ein frisches Grab. Also ich trete hier niemandem nahe, denke ich, denn das sind ganz freie, wildfremde Bilder irgendwoher geholt. So ist es üblich bei uns, den Beerdigungshügel zu schmücken mit den Blumenkränzen, Blumenschalen, die man hat, das Holzkreuz, was in der Anfangszeit den später kommenden Stein in der Regel ersetzt. Das kennen wir. Das sind uns vertraute Bilder. Das ist, ich habe auch hier gedacht, was zeige ich, welches Bild zeige ich? Das ist aus einer Fernsehserie, also es wurde ausgestrahlt. Ne? Aber es zeigt ganz deutlich hier, so wird in der Regel, wenn nicht auf einem Wagen, wenn es mit der Hand getragen wird, der Sarg getragen, die Träger vorweg. Meistens kommt der Geistliche direkt dahinter oder sonst einer vom Bestattungsinstitut und dann die nächsten Angehörigen. Das ist der sogenannte letzte Gang zum Grab. Wir kennen das, für uns ist das vertraut, weil der Tod zum Leben gehört. Es gibt Staatsbegräbnisse, hier das war das Begräbnis von Princess Diana, die sehen dann ein bisschen offizieller aus. Aber was immer stillschweigend bei uns vorausgesetzt wird, der Sarg ist da, im Sarg liegt der Tote und der Tote wird nicht verbrannt, sondern in die Erde abgesenkt oder in eine Gruft gelassen. Geht man ins Bestattungsinstitut, kann man sich aussuchen, was für Särge, welche Holzart, welche Farbtöne und so weiter, preislich relativ verschieden. Und dann gibt es das hier, immer mehr auf unseren deutschen Friedhöfen, das anonyme Grab, auch auf unserem Friedhof drüben in Bad Liebenzell haben sie so eins jetzt gemacht. Das ist gerade so eine Stele, anonymes Grab. Und ab und zu sieht man mal wieder, da wurde drumherum irgendwas gegraben und dann stehen neue Blumen da, ohne Namen. In der Regel wird hier was vergraben? Urn. Ja? Weil allein schon vom Platz her ging das gar nicht, dass man ein Erdbestattungsgrab aushebt. Nur die Urnen werden da anonym vergraben. Preislich wesentlich günstiger, wenn nicht anderes dahinter steht, dass man gern vergessen sein möchte. Das kann man erkennen. Was ist das? Das ist ein jüdischer Friedhof. Der hat einen großen Unterschied zu diesem Bild hier. Hier sehen wir gepflegte Grabanlagen. Hier bei dem jüdischen Friedhof wächst das Gras und das auch ganz bewusst. Auf den jüdischen Friedhof gehen die Juden an den Gedenktagen. Ein orthodoxer Jude verunreinigt sich durch den Grabbesuch. Das ist nicht so nebenbei mal und nach dem Grab schauen, ob es noch in Ordnung ist oder so, sondern das ist ein ganz bewusster Schritt. Deshalb sind die jüdischen Friedhöfe in der Regel ummauert, dass es ganz deutlich ist, jetzt gehe ich hinein in diesen Bezirk des Todes. Ein jüdisches Grab wird nie zweimal belegt. Soweit man es weiß. Da, wo der Grabstein steht, der verwittert. 100, 200, 300 Jahre. Und wenn in ein paar hundert Jahren mal niemand mehr weiß, dass hier mal ein Grab war, wird er sicherlich anders verwendet. Aber nie bewusst zweimal belegt. Ein Grab, eine Person. Das schafft enorme Platzmangel. Jerusalem, dieser Osthang und dann der untere Teil vom Ölberg, da ist so eine Platznot mit Gräbern. Alle wohlhabenden und einflussreichen Juden möchten gern da beerdigt sein. Es gibt fast keinen Platz mehr. Kein Grab wird doppelt belegt. Hier alle nach Osten ausgerichtet. Und es muss nicht gepflegt werden in unserem deutschen Sinn. Mir ist das als Japan-Missionar viel, viel sympathischer. Weil in Japan hatten wir mit Ahnenverehrung unseren großen Kampf. Und da ist immer die Frage bei den Japanern gewesen, wenn sie nach Deutschland kamen und sahen unsere Friedhöfe, ist das nicht Ahnenverehrung, was ihr hier macht, mit den schönen parkähnlichen Friedhöfen und Blumen und einer macht es schöner wie das Grab nebendran, ja, und achtet aufeinander. Das ist ein deutscher Friedhof. Man sieht den kleineren Platz, keine Kindergräber, sondern Urnengräber, wie man sie lange Zeit bisher behandelt hat. Kleine Abschnitte, eben ein bisschen drumherum, so viel wie man braucht, um eine Urne zu begraben. Heute sind auf vielen Friedhöfen diese Urnenwände im Kommen, ganz stark. Na, hier ist noch eine fast leere Urnenwand, sieht dann so aus, wenn sie belegt ist. Beim Bestatter kann man sich dann auswählen, das ist eine Urne, wo die Asche eines Verstorbenen und Kremierten, das heißt Leichen verbrannten Menschen, hineinkommt. So sieht sie aus in der Hand, in der Größe. Ja. Und dann das hier. Familienbaum der Reuters. Der Abschied ist die Geburt der Erinnerung, was immer für ein weiser Spruch das sein mag. Das ist in einem Friedwald. Hier haben wir, gleich hier in der Nähe, wie heißt es hier? Ruhewald. Ja. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Hat mich schon ein Stück weit schockiert, weil ich gemerkt habe, hier in Zahlenstein, was? Da wollen die sowas machen. Ne? Das ist ein Friedwald. Man sieht das nicht unbedingt äußerlich. Und wenn dann eine Beerdigung, Beisetzung, jetzt müssen wir terminologisch aufpassen, dass wir das richtige Wort sagen. Wenn eine Beisetzung stattfindet, dann sieht das ungefähr so aus. Das kann so aussehen. Was wird beigesetzt? Eine Urne. Viele machen gar keine Urnenbeisetzung mehr. Sie machen eine Verstreuung. Also nur noch, ja, das gibt's auch. Nur noch Asche streuen. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Deutschland schon zulässig ist. In Frankreich drüben ist es zulässig. In Südbaden, wo ich die letzten Jahre war, da sind einige, die sich das ganz bewusst wollten. Die gehen dann hinüber ins Elsass und lassen sich dort verstreuen im Friedwald. Und ob das jetzt religiös oder sonst in irgendeiner Weise gefüllt wird, ob Zeremonie oder nicht, das ist ganz der Familie, den Angehörigen überlassen. Das ist der Blick nach Amerika. So sieht ein Soldatenfriedhof aus. Könnte auch in der Normandie sein. Da gibt es auch sehr viele von denen. Ja, die Grabsteine und sonst Rasen und nichts. So, wo ist das? Das ist nicht Israel. Es könnte fast, weil es da auch manchmal so übereinander geht, terrassenmäßig. Ne? Das ist Japan. Das ist ein Anblick, den kenne ich sehr gut. Das ist ein großer Friedhof, irgendwo am Rand der Großstadt. Und da ist auch jeweils das ein Grabstein, der die Grabstätte kennzeichnet. Und in der Grabstätte hat es unten drin, nicht sehr tief, einen halben Meter tief, man nimmt den Stein auf die Seite, öffnet die Platte, da hat es dann Regale, Steinregale, wo vielleicht 10, 15 Urnen Platz haben. Familiengrab, grundsätzlich. Das ist so ein ganz typisches Grab. Man spricht in Asien von buddhistischen Gräbern. Auch in Ländern wie Japan, wo der Shintoismus genauso vorherrscht. Gräber haben nichts mit dem Shintoismus in der Regel zu tun, sondern mit dem Buddhismus. Der heutige Buddhismus in Japan kennt nur Verbrennen. Da gibt es keine Erdbestattung. Nur Leichenbestattung, aber grundsätzlich Beisetzung. Also können wir das auseinanderhalten? Die Verbrennung ersetzt nicht die Beisetzung. Wir sagen Bestattung. Was meinen wir damit? Wir sprechen salopp von Beerdigung. Ich gehe auf die Beerdigung, jemand wird verbrannt. Ja, sagt man auch schon manchmal. Nein, es ist die Trauerfeier. Auf der einen Seite ist das Abschiednehmen und dann die Bestattung. Und Bestattungsformen gibt es, beerdigen oder die verstreuen. Auch Asche wird beerdigt. Dazwischen gibt es das Bindeglied der Kremation, wenn man es denn möchte. Was wäre das Äquivalent bei der Erdbestattung zu dem, was die Kremation, das Verbrennen verursacht? Weiß nicht, drücke ich mich schlecht aus. Also Trauerfeier gibt es hüben und drüben. Bestatten gibt es auch hüben und drüben. Den Leib in die Erde senken oder die Urne oder die Asche ausstreuen, selbst bei der Seebestattung. Wird die Urne versenkt im Wasser oder die Asche ausgestreut auf dem Wasser. Aber das, was die Kremation bewirkt, das Verbrennen, was entspricht dem bei der Erdbestattung?
Das Verwesen.
Genau, das müssen wir festhalten. Das Verwesen, das Auflösen in die Verwesung. Was bei der Kremation umgangen wird, ist nur eins, die Verwesung. Die will man nicht. Ja? Natürlich mögen die Veranlassungen, dass man sich kremieren lässt, wirtschaftlicher Art sein heutzutage, bei jemand, der nicht nachdenkt. Aber die Tatsache ist das. Hier die Verwesung, da die Verbrennung. Hier in der Natur der Zerfall, hier die gewaltsame Zerstörung dessen, was Leib ist. Das ist der Unterschied, das müssen wir festhalten. Gehen wir ganz kurz die Bilder noch durch. Das ist so ein Blick mehr im Ländlichen, in Japan. Ein Friedhof wird nicht gepflegt. Ein Friedhof ist gruselig. Ein Friedhof ist unrein, also kultisch unrein. Ein Friedhof ist ein Ort, wo bei Nacht die Geister sind, bei Tag manchmal auch. Die Geister sind eine Realität in ihrem Denken, auch bei den modernen Japanern und Asiaten. Und ein Friedhof ist ein Ort, der keinen Frieden ausstrahlt. Japanern, ich spreche viel von Japan, ne? Japanern zu erklären, was ein deutscher Friedhof ist, allein schon den Namen zu erklären, ist hochinteressant, da staunen sie immer. Friedhof. Ja, warum Friedhof? Die bringen das niemals in einen gedanklichen Zusammenhang von Friede. Das zur Ruhe kommen der Seele. Das ist geradezu ein Gegensatz für sie. Das zeigt schon mal ein Wesensunterschied, der unbedingt ins Auge fällt. Auch nachher kommen wir nochmal drauf. Hier, das ist so ein näherer Blick. Manche Steine sind in dieser Form, in der Regel so hochkant, mit dem Namen der Familie. In der Regel kommt noch ein buddhistischer posthumer Name dazu, das heißt ein Name, den der Verstorbene fürs Jenseits bekommen hat, weil er jetzt ein Buddha geworden ist. Und dann oft diese Grabsteine mit einer Buddha-Figur, die assoziiert wird mit dem, was jetzt der Tote ist. Auch das ist in der modernen Großstadt, wo man wirklich keinen Platz mehr hat. Das ist ein Grab, das ist ein Grab, das ist ein Grab. Ne? Da unten drunter hat es diese Kammer, wo man kann öffnen und Urnen reinstellen. Also auf engstem Raum gibt es hier Friedhöfe. Und diese Holztafeln hinten, diese schmalen Holzlatten, da stehen die posthumen Namen drauf von den Verstorbenen, dass man weiß, wer ist denn da jetzt gerade drin. Das ist ein Erdbestattungsfriedhof in Japan. Davon gibt es meines Wissens zwei, vielleicht noch mehr. Ich weiß nur von diesen beiden. Dieser hier ist in Yokohama, das ist der Seehafen Japans schlechthin. Und hier sind 95% Ausländer bestattet. Also die dürfen Sondergenehmigung hier erdbestattet werden. Nochmal in den Bergen, im Konferenzort, gibt es nochmal so einen Friedhof im Wald, auch mit Erdbestattung. Da liegen einige unserer Missionare im Laufe der Missionsgeschichte von der Liebenzeller Mission auch, liegen dort begraben und auch einige der Kinder. Also die werden ganz wie bei uns im Westen erdbestattet. Afghanistan, ich habe es dazu geschrieben, ich hätte sonst nicht mehr gewusst. Das ist ein Friedhof. Wenn wir das angucken, sehen wir es auch nicht sofort auf den ersten Blick, dass es ein Friedhof sein könnte. Manche, die ein bisschen reicher sind, zeigen es deutlicher. Ne? Sambia. Also da, ich hätte jetzt, wenn das Holzkreuz nicht gewesen wäre, zunächst an eine Art Garten gedacht. Das ist auch Sambia, ein Friedhof. Mein Schwager ist in Sambia tätig. Schwager und Schwester sind dort als Missionare. Er sagt, nach starkem Regen, also es sind makabre Geschichten, aber das ist der Alltag, nach starkem Regen oder wenn Hunde gewühlt haben, dann guckt da mal eine Hand raus oder dort mal einen Fuß raus. Muss man wieder nachzuschütten. nicht viel, nicht tief gegraben, sondern hingelegt und Erde drüber, so ungefähr. Das Wetter ist sehr heiß, das geht sehr schnell mit dem Verwesen. Großbritannien. Wer mag da beerdigt sein? Jemand, der gern Autos fuhr. Auch das kann man sich als Grabstein draufsetzen lassen. Aufs Grab. Ich glaube, das gibt es inzwischen auch irgendwo in Deutschland, Ähnliches. In Amerika auch. Und jetzt schauen wir nach Indien. Hier ist die Praxis der Feuerbestattung ganz stark. Obwohl, das möchte ich gleich vorweg schicken, so als Faktum, obwohl in Indien es nicht üblich ist, nicht allgemein üblich, das hält sich einigermaßen die Waage. Aber es gibt eine starke Tradition der Feuerbestattung, genauso wie es auch die Erdbestattung gibt. Hinduismus schreibt nicht vor, es muss Feuerbestattung sein. Also das darf man nicht in die Ecke schieben. Hier der Sarg wird hineingeschoben, dann die Klappe zugemacht. Das ist eine Verbrennung. Sie sehen unten, die, wo es hingehört eigentlich, irgendwo im Internet. Man kann dieses Bild auch käuflich erwerben, wenn man möchte, wenn man es irgendwo mal groß abdrucken will. Das war eine öffentliche Verbrennung in einem indischen Land, in einem indischen Gebiet. Hinterher kommen sie mit Stäbchen oder Stöckchen und nehmen Überreste heraus. Was mit denen geschieht, ich denke, sie werden beigesetzt. Da habe ich nicht genau nachgeforscht. Das ist eines der ersten Krematorien von Deutschland. 1880 ganz grob in Dresden erbaut. Eine ganz typische Jahreszahl. Wir kommen nachher drauf, warum das sie typisch ist. Heute wurde dieses gleiche nebendran neu gebaut. Heute sieht so aus. Der hohe Turm, der Feuerturm, der Kamin. Krematorien werden so gehandhabt heute. Sehr automatisiert. Ein Bediensteter. Und man sieht im Hintergrund, der Sarg fährt automatisch in die Brennkammer und wird bei hoher Temperatur verbrannt. Was bleibt übrig? Ich weiß, das sind makabre Bilder, aber das ist der Mensch, ne? Wenn es entsprechend wird. Was bleibt übrig? Hier ein Krematorium in Leipzig, auch im späten 19. Jahrhundert erbaut. Dazu könnte man ganz viel sagen, ich will nachher kurz drauf kommen. Allein schon die Architektonik spricht dafür, das ist nicht kirchlicher Bau. Das ist ein freidenkerischer Bau, Stichwort Freimaurer. Das ist hier tief verankert. Das bleibt übrig. Je nach Größe und je nach Temperatur, je nach Größe des Leichnams, Temperatur des Feuers, 2 bis 4 Kilogramm Asche. Passt rein, passt rein. Das geht gut rein. Ja, ja, in die Urne. Urnenteilung ist auch ein Begriff. Ja. Es gibt viele Menschen, die teilen ihre Überreste dann in 2 Urnen, lassen sich an 2 Orten begraben, weil Angehörige da und dort sind, dass sie es nicht so weit haben zur Grabpflege oder zum Gedenken. Und was es noch an Bestattung gibt, jetzt mache ich gerade mal Licht, dass wir uns besser sehen. Ein ganz kurzer Überblick über das, was es noch an Bestattungen geben mag. Es gibt die sogenannte Seebestattung, hatten wir vorhin. Seebestattung, Ausstreuen oder Versenken der Urne im Meer. Es gibt auch die Seebestattung, wo der ganze Leib versenkt wird im Meer. Das gibt es auch. Dann gibt es die Diamantenbestattung. Kennen Sie das? Was ist das? Hochinteressant. Also die Voraussetzung ist, die Asche oder die Kremation geschieht mit extrem hoher Temperatur. Mehr wie das, was wir gesehen haben. Dadurch verringert sich der Ascheanteil nochmal gewaltig. Und diese übrig gebliebene, sehr feine Asche wird gepresst. Unter hohem Druck. So entstehen Industriediamanten. Und man hat am Schluss unter Beigabe anderer organischer Stoffe, man hat am Schluss einen Edelstein. Und den kann man sich in einen Ring fassen lassen und hier, ich trage meine Frau spazieren. Ja? Also ich mache jetzt ein bisschen Humor, Witz draus. Ein Edelstein. Warum? Asche ist Kohlenstoff. Wenn man einem Diamant, muss ich dazu sagen, wenn man an einem Diamant Feuer ansetzt, ist er zerstört, ja? Zerfällt zur Asche. Genau das Gleiche, was wir im Feuer haben als Asche. Chemisch gesehen das Gleiche. Nur unter höchstem Druck entstanden. Ja. Man kann aus seinem Angehörigen einen Industriediamanten machen lassen. Heißt das im Klartext. Nichts anderes. Ja. Es gibt, jetzt muss ich gerade nochmal geschwind reingucken. Das hier. Aus dem Text eines Bestattungsunternehmens. Wir bieten Ihnen verschiedenste Bestattungsarten an. Von Feuerbestattung, Seebestattung und Erdbestattung bieten wir Ihnen auch andere Arten der Bestattung an, wie etwa Diamantbestattung, Felsbestattung, da wird in eine Felsenhöhle, wo das gemacht wird, weiß ich nicht, in Deutschland ist es nicht möglich. Almwiesenbestattung, das ist eine Ausstreuung. Luftbestattung, was ist das? Das ist eine Ausstreuung vom Ballon aus, von einem Heißluftballon oder sonstigen Ballon aus großer Höhe. Weltraumbestattung, wer es denn unbedingt möchte und viel Geld hat. Und Kryonik, einfrieren. Bei minus 196 Grad flüssiger Stickstoff. Nur muss, das ist technisch sehr schwierig, der Körper, der Leichnam muss vorher mit entsprechenden Präparaten vorbereitet werden, dass er durch diesen Vorgang nicht gleich zerstört wird. In der Hoffnung, dass man vielleicht in 200 Jahren ihn wieder auftauen kann und er weiterlebt. Auch das wird angeboten, ganz nach Wunsch. Ja. Aber wir wollen uns jetzt heute mit der Feuerbestattung befassen. Ich möchte einen ganz kurzen Überblick geben über das, wie es heute ist. Was ist Feuerbestattung? Das haben wir geklärt mit dem Unterschied zwischen Bestattung und Beisetzung. Dann bei der Kremation wird der Leib verbrannt. Das wissen wir. Ja, das ist die sogenannte Feuerbestattung. Das Beisetzen gehört nachher noch dazu oder das Ausstreuen. Aber das Verbrennen des Leibes, damit nichts übrig bleiben soll oder möglichst wenig übrig bleiben soll. Es geht bei der Kremation um eine Zerstörung des Körpers. Und zwar bewusst. Was die Beweggründe sind, das lassen wir jetzt unangetastet. Aber der Vorgang ist eine Zerstörung des Körpers. Wir beobachten eine starke Zunahme. Und zwar, das ist etwas erschreckend festzustellen, die letzten 20 bis 25 Jahre extrem starke Zunahme der Feuerbestattungen. Meistens wird es wirtschaftlich erklärt. Heute Deutschland in den Großstädten 50,5% Feuerbestattung. Wer da sagt, Erdbestattung ist das Normale, der ist irgendwo im Abseits schon. Bereits. Ja? Es ist schon so weit, dass es die andere Seite ist. Hauptgrund, der angegeben wird für Feuerbestattung, das Erdgrab sei teurer. Das stimmt. Allerdings ist der Unterschied nicht sehr gravierend. Ich habe jetzt ganz bewusst keine Zahlen gebracht. Ich dachte, ich bringe ein paar Zahlen, aber die sind von Ort zu Ort sowas von verschieden. Es reicht, wenn wir das wissen, dass es ist billiger. Ein Urnengrab oder eine Urnenkammer in der Urnenwand ist günstiger. Aber es ist wiederum nicht so himmelweit der Unterschied. Wenn man jetzt einen Verstorbenen lieb hatte, dann würde man gern diese 100 bis 500 Euro mehr ausgeben, die Mehrkosten ausmachen. Dann natürlich sind die Sargkosten da, obwohl auch die Feuerbestattung Sargkosten hat. Da wird ein preisgünstiger Sarg verwendet, ein sehr preisgünstiger, denn nach deutschem Recht und Gesetz darf der Tote nur im Sarg kremiert werden. Also man kann nicht sagen, Sarg verwendet man wieder, der Tote wird so in die Kammer geschoben. Das geht nicht in Deutschland. Ja? Es wird mit Sarg verbrannt. Dann ein weiterer Grund, der ganz häufig genannt wird, als Argument. Es sei hygienischer. Ich weiß nicht, was daran hygienisch ist. Niemand beerdigt seine Toten im Gemüsebeet, das ist klar. Ja. Da würde ich das Argument irgendwo verstehen können. Aber man kommt ganz schnell mit der Hygiene. Es gab Zeiten in der Geschichte, da müssen wir ehrlich ins Auge schauen, wo das zugetroffen haben mag, in den Pestzeiten, wo man auch damals mit der Hygiene überhaupt noch nicht so weit war und wo man mit Massenverbrennung versucht hat, dem Herr zu werden, dieser Seuche. In Deutschland wächst die Feuerbestattung jährlich um etwa 1% an. Also es geht weiter nach oben. In der EU ist im Moment die Feuer- und die Erdbestattung rechtlich absolut gleichgestellt. Da gibt es keinerlei Benachteiligung, Vorteile mehr. Und es ist jetzt von der kirchlichen Seite her gesehen allein, es ist ein gewagtes Wort, aber man kann es belegen, es ist allein die katholische Kirche insgesamt, die allenfalls noch Bedenken gegen die Kremation äußert. Mehr nicht. Also öffentlich äußert. 1963 erlaubte die katholische Kirche offiziell die Wahl zwischen Erdbestattung und Feuerbestattung. 1963, das sind 50 Jahre her. Vorher war es verboten. Oder wer es trotzdem getan hat, bekam keine kirchliche Trauerfeier, keine Beteiligung eines Geistlichen bei der Trauerfeier. Das war in der katholischen Kirche der klare Stand. Das Bestattungswesen wurde im 19. Jahrhundert gegen Ende, also das ist alles so die Zeit des Aufbruchs von Deutschland, 1870, 71 war die deutsche Einigung, dann kommt der große Name Bismarck da rein und die ganzen Sozialsysteme und wo auch das Recht zu trauen, ja, das standesamtliche Herrschaft von der Kirche weg zur politischen Gewalt hinüberrutschte. Und da wurde auch das Bestattungswesen kommunalisiert. Das heißt, auch das Recht kam von der Kirche weg zur Kommune. Ende 19. Jahrhunderts, also vor grob gesagt mal 130, 140 Jahren, ist das erst her. Es gibt interessante statistische Zahlen, Sie hören es jetzt einfach mal. In Deutschland insgesamt zurzeit 50,5 Feuerbestattungen. 1999 waren es 38% bei uns. Allerdings in den neuen Bundesländern waren es damals schon 75%. Also die neuen Bundesländer, Einfluss des Kommunismus, 75. Ich nehme jetzt was vorweg, was ich nachher ganz deutlich zeigen wird. Fehlender Einfluss des christlichen Glaubens gibt es mehr Feuerbestattungen. Ne? Und das war eindeutig in der DDR der Fall gewesen. Beispiel Großstadt München, 1990 37%, 2009 58% Feuerbestattung. Beispiel Großstadt Berlin, jetzt schauen wir nur den Berlin-West an, 1965 45%, 1990 65%. Im Osten drüben war es weit höher jeweils. Da war es bei 53 und 72%. Und wenn man jetzt ganz in die Welt hinausschaut, in welchen Ländern wie viel Prozent Feuer- und Erdbestattung? Japan an oberster Stelle, 99% Feuerbestattung. Vorschrift. Keine Möglichkeit der Wahl für den Normalbürger. Gleich danach kommt das Vereinigte Königreich, England. Liegt heute, nein, das ist nicht heute, die Statistik ist schon 13 Jahre alt, von 98, 14 Jahre alt. Heute bei 74% Feuerbestattung. Gefolgt von Dänemark 71, dann Schweden 67, die Schweiz 55, Holland 48, Deutschland 39, das war 1998, sagte ich, ne? Inzwischen ist Deutschland auch bei 50. Jetzt kommt ein interessanter Sprung nach unten. Jetzt kommen Länder, in denen es weniger ist, in Europa. Österreich 19, Spanien 11, Frankreich 5%, Irland 4,5%, Italien 4%. Was sind das für Länder?
Katholische.
Überwiegend katholische Länder. Ja. Das ist das Interessante. Überwiegend katholische Länder, die hier einen ganz deutlichen Absatz zeigen, einen Unterschied zeigen. Aus der Geschichte. Ein kleiner Sprung nach vorne aus der Geschichte der Feuerbestattung. Bestattungsarten gab es zu allen Generationen und Zeitepochen. Sowohl die Feuerbestattung als auch die Erdbestattung, soweit man es historisch nachvollziehen kann durch Archäologie. Man kann nicht sagen, es gab früher nur Feuerbestattung. Also ein paar Beispiele, die Wikinger auch hatten in der grauen Urvorzeit Feuerbestattung. Ihre Toten kamen, vor allem die Vornehmen, kamen auf das Schiff, wurde angezündet und hinausgetrieben aufs Meer. Und das war dem Meer überlassen dann, was damit geschah. Die Ägypter, keine Feuerbestattung, Mumifizierung sogar und in die Gruft hineingelegt. Die Kelten hatten Hockgräber, Erdbestattung. Dann wiederum Urnenfelder Kultur, wie der Name schon sagt, das war ungefähr 1200 bis 700 vor Christus, die haben Urnen gehabt, also Feuerbestattung, wo sie schöne Urnen, zum Teil anonyme Urnen, zum Teil wunderschön gestaltete Urnen, die bestattet haben. Der Blick in die Antike, das ist die Zeit von 1200 vor Christus bis 600 nach Christus, so insgesamt, das sind jetzt ganz grobe Zeitepochen. Ne? Der Blick in die Antike zeigt der Hellenismus, griechischer Einfluss. Der kennt, das ist seit Alexander dem Großen, seit 350 vor Christus, der kennt beides. Erdbestattung und Feuerbestattung. Die Tendenz zeigt, die Wohlhabenderen haben sich Feuer bestatten lassen. Interessanterweise. Die römische Epoche, das ist seit 30 vor Christus, bis 200 nach Christus mehr Feuerbestattung, aber auch beides. Mit dem Aufkommen des Christentums als Staatsreligion ab 325 eindeutig Erdbestattung vorne dran. Wir können das nicht leugnen aus der Geschichte, dass der Einfluss des jüdisch-christlichen Glaubens nur die Erdbestattung zugelassen hat. Das ist eine historische Tatsache. Damit haben wir noch nicht die Bibel gefragt, das ist die historische Tatsache. Mittelalter, jetzt kommt, manche kennen diese Zahl, 786 nach Christus, Karl der Große, Erdbestattung wird verpflichtend gemacht im Zug der Christianisierung der Sachsen und unserer deutschen Vorfahren, ja. Erdbestattung, er hat den christlichen Glauben angenommen und befiehlt Erdbestattung und zwar unter Todesstrafe. Man darf nur noch Erdbestatten, keine Feuerbestattung mehr. Das war Karl der Große. Feuertod wird verwendet als Zeichen des Gerichtes. Also Scheiterhaufenverbrennung gab es immer, seither auch, immer wieder, ganz deutlich als diesen Gegenpol, die Vernichtung, der darf nicht mal beerdigt werden, der darf nicht mal in Ruhe verwesen und der soll auch am besten nicht mehr auferstehen. Ja, deshalb verbrennen. Ja, das ist ein Gedanke, dem müssen wir nachher eine ganz große Bedeutung geben, der Gedanke der Auferstehung, der damit reinkommt. Und dann der Blick in die neuere Zeit, und zwar müssen wir da hinschauen zu der Zeit von der Französischen Revolution an bis heute. Bis zur Französischen Revolution, Stichdatum, dass man sich's merken kann, 1790, ja? Bis dahin war Erdbestattung einzig und allein das Wahre und das Gebotene. Ab dann kommt dieses Freidenkertum auf. Und es gab ein preußisches allgemeines Landrecht, kann man den Paragraph nachforschen, Paragraph 814, dass die Feuerbestattung neu ins Blickfeld rückt, unter angeblich hygienischen Gesichtspunkten. Und sie hatten Pesterfahrungen auch damals. Die Erdbestattung wird in diesem Landrecht in bewohnten Gebieten untersagt. Nur noch außerhalb. Das war das preußische Landrecht Ende 18. Jahrhundert. Und dann kommt das 18. und das 19. Jahrhundert. Hier kommt nach der Französischen Revolution das Freidenkertum und das Freimaurertum auf. Ich bin keiner, der so sehr gerne in der Freimaurersache wühlt und jede Ursache eines gesellschaftlichen Missstands auf Freimaurer zurückführen möchte. Aber hier kommen wir nicht umhin, dass wir das ganz eindeutig, die Entwicklung der Zunahme der Feuerbestattung auf das Freimaurertum zurückführen müssen. Das lässt sich nicht leugnen. Das Christentum propagierte die Erdbestattung, und zwar aufgrund der Auferstehungshoffnung. Wir haben nachher gleich die passenden Bibelstellen dazu. Die Freimaurer schafften einen bewussten Gegenpol gegen die Auferstehung. Sie wollten Auferstehung nicht möglich machen. Das war der philosophische, ideologische Gedanke, der dahinter stand. Deshalb wollten sie eine Urnenbestattung haben. Sie wollten bewusst die Auflösung des Leibes in das Nichts. Da trifft sich interessanterweise hinduistisch-buddhistisches Gedankengut wieder. Weil das Auflösen im Nichts, das ist so das hohe Ziel des Menschen überhaupt. Und da passt das auch mit der Kremation gut hin. Die ersten Krematorien, wir haben es gesehen, in Dresden, Gotha, Heidelberg, Heidelberg 1891, das erste Krematorium dort. Es entstehen in dieser Zeit, also Ende 1800, ja, entstehen eins nach dem anderen Pro-Kremationsvereine. Der erste Verein ist 1876 in Mailand gegründet worden. Der Verein nannte sich, habe ich das jetzt richtig, die Urne, Verein für fakultative Leichenverbrennung. Oder erster europäischer Kongress der Freunde der Feuerbestattung fand 1876 statt. Das waren keine anderen Kongresse als reine Freidenkerkongresse, hinter denen Freimaurerorganisationen, also Logen standen, die das gesteuert und veranstaltet haben. Das stand dahinter. Es gab einen interessanten Ausspruch, der wurde festgehalten in der Geschichte. 1869, hier fand die Weltkonferenz der Freimaurer in Neapel statt, 1869. Und da wurde ausdrücklich statuiert ein Beschluss dieser Weltkonferenz, jetzt zitiere ich, der Religion des Kreuzes und der Auferstehung soll eine Religion der Urne entgegengesetzt werden. Das ist der Beschluss, der ist schriftlich noch genauso erhalten. Also der Kreuz und Auferstehung hier, die Religion der Urne. Und die Urne wurde hochgehalten bei ihnen. Etwa zur gleichen Zeit, 1886, befiehlt, untersagt Papst Leo XIII. allen Katholiken die Feuerbestattung. Also das katholische Nein dagegen war eine direkte Antwort auf dieses Freidenkerische. Den Beschluss. Also Leo der 13. war das. Und das wurde erst, dieses Verbot wurde erst 1963 aufgehoben. Praktisch ging das fast 100 Jahre lang, nicht ganz 100 Jahre. Wer als Katholik trotzdem sich Feuer bestatten lassen wollte, dem wurde eben das Recht für eine kirchliche Begräbnisfeier abgesprochen. So, jetzt gehen wir ganz schnell fort. Das hatten wir. Mal gucken. Jawohl. Heute ist es so, dass noch ganz kurz die orthodoxe Kirche im Osten verbietet bis heute Feuerbestattung. Gibt's nicht, wird verboten, orthodoxe Kirche. Die griechisch-orthodoxe Kirche hat einen etwas eigenen Weg, hat dieses Verbot 2006 aufgehoben. Also in jüngster Vergangenheit. Die evangelische Kirche zeichnet sich insgesamt aus durch eine große Toleranz auf diesem Gebiet. Keine sehr klaren Aussagen und Stellungnahmen, sehr tolerant. Das Judentum und der Islam verbieten Feuerbestattung. Gibt's nur Erdbestattung. Japan habe ich erwähnt, wobei ich bei Japan noch sagen möchte, auch in Japan war es nicht von Anfang an so. Ich habe in meinen ersten Jahren als Missionar auf dem Land in der Pionierarbeit gearbeitet, weit draußen außerhalb von Tokio und von der typisch japanisch zivilisierten Gegend, mehr wirklich in der einfachen Landgegend. Landbevölkerung, für den Missionar ein besonders hartes Pflaster. Aber da gab es interessante, für mich auch als alter Japaner, interessante kulturelle Neuigkeiten zu entdecken. Ich habe Gegenden gefunden, in denen der Buddhismus kaum zu Hause ist. Welche Religion dann? Der Shintoismus nur. Japan hat beide nebeneinander, ne? Shintoismus, Buddhismus. Der Shintoismus regelt mehr das Leben, der Buddhismus das Jenseits und den Tod. Und das passt irgendwie zusammen im Leben. Aber jetzt Gegenden auf dem Land, wo der Buddhismus wenig Einfluss hat und der Shintoismus ganz stark ist. Shintoismus ist eine Naturreligion, eine animistische Geisterglaube-Religion. Natur. Und da habe ich Friedhöfe entdeckt, weit weg von Tokio, wo erdbestattet wird, bis heute. Und dann habe ich Japaner gefragt, ich dachte, das ist Vorschrift, gesetzlich. Ja, aber hier gibt es historische Ausnahmen. Ja. Wird erdbestattet, also lange Grabmäler, wo der ganze Sarg vergraben, Sarg in Japan ist eine Holzschachtel, eine viereckige, ja, wo der ganze Sarg abgesenkt wird und so Verwesung stattfinden kann und nicht mit Feuer verbrannt wird. Also das gab es auch in Japan. Es gab 700 nach Christus in Japan einen ersten buddhistischen Mönch, der hat sich, nachdem er die Erkenntnis, die Erleuchtung erlangt hat, hat er sich selbst verbrannt, um ins Jenseits zu kommen. Und das war der Start, sagt man, historisch gesehen. Dann gab es einen japanischen Kaiser in dieser Zeit, kurz danach, der hat unter diesem Einfluss ganz starke Erkenntnisse gehabt und hat sich dann auch selbst verbrannt. Und dann kam die Feuerbestattung auf, so wird angenommen. Wahrscheinlich könnte man mehr rausfinden, wenn man sich intensiv mal mit den Büchern beschäftigen würde. Aber ich möchte jetzt einen ganz, ganz wichtigen Aspekt auf einen biblischen Befund legen noch. Was sagt denn die Bibel dazu? Die erste ehrliche Antwort, die wir sagen müssen, ist die. Wir müssen so ehrlich sein und das sagen. Es gibt in der Bibel keine Bibelstelle, die sagt, du sollst dich nicht verbrennen lassen oder du sollst deine Toten nicht verbrennen. Wenn es das gäbe, bräuchten wir so ein Seminar nicht. Dann wäre es ja klar. Dann können wir sagen, das ist unser Bezug und unser Bekenntnis. Ja. Aber, und das möchte ich jetzt auch vom Fazit her sagen, es gibt in der Bibel ein Gesamtbild, das nicht geschönt, nicht hingerückt und gedrückt ist, sondern das sich unweigerlich glasklar ergibt. Ein Gesamtbild, das Feuerbestattung ablehnt und das die Erdbestattung, die Beisetzung des kompletten Körpers, die Übergabe ans Totenreich zur Verwesung, was die als normal ansieht. Wir könnten jetzt, das tun wir nicht, ganz viele Stellen lesen, die alle ähnlich heißen wie bei Abraham, wo es heißt, Sarah starb und er begrub sie in der Höhle, die er gekauft hat zum Erbbegräbnis. Er setzte sie dort bei. Und von vielen wird gesagt, dass sie gestorben sind und alt und lebenssatt und beigesetzt wurden, begraben wurden, begraben, begraben, begraben. Das Wort zieht sich durch die ganze Geschichte von Israel hindurch. Für mich sind es drei große Aspekte, die ich betonen möchte. Das ist jetzt zusammengefasst. Der erste Aspekt, biblischer Aspekt, das ist das Wort aus 1. Mose 3, Vers 19. Ich lese uns das. 1. Mose 3, Vers 19. Gott spricht zum Mensch nach dem Sündenfall. Dornen und Disteln soll der Acker dir tragen. Du sollst das Kraut auf dem Feld essen, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Was wir durch die Verbrennung haben, ist jetzt rein chemisch gesehen nicht Erde. Das ist Kohlenstoff. Ja. Asche. Und das ist chemisch gesehen ein Unterschied zu dem, was die Humus, Mineralien und Sand und Erde ist. Also hier wurde gewaltsam etwas zu Nicht-Erde gemacht, was durch die Verwesung zur Erde wird. Du bist Erde und sollst zur Erde werden. Es gibt bei jeder Stelle, die wir anführen werden, Gegenargumente, die sagen, ja so genau kann man das da doch nicht rauslesen. Dann muss ich sagen, dann sei du deiner Meinung gewiss, für mich ist das eines der grundlegendsten Worte. Du bist Erde und sollst zur Erde werden. Und vorher haben wir gelesen, er nahm ein Erdkloß und formte den Menschen. Und dann blies er ihm den Odem in die Nase. Ja. Lesen wir 1. Mose 15, Vers 15. Ich habe ein paar Stellen, die ich kurz aufschlagen wollte. Da geht es um Abraham und sein Erbbegräbnis. 1. Mose 15, 15. Du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Wir lesen so selbstverständlich drüber weg. Wer sagt das? Ja, das sagt Gott zu Abraham. Für mich ist es hier auch eines der, in der Folge von du bist Erde, du sollst zur Erde werden, entscheidenden Worte. Gott spricht und begraben wird. Es kommt nirgends etwas anderes vor als das Wort begraben. 1. Mose 23, Vers 4. 23, 4. Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch, sagt Abraham. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Sarah war gestorben. Ja. Dann 5. Mose 34. Das ist für mich noch eines der wichtigen Worte. 5. Mose 34, Vers 5 und 6, der letzte Teil, wo es um das Begräbnis des Mose geht. 5 und 6, so starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Land Moab, nach dem Wort des Herrn. Und Gott begrub ihn im Tal, im Lande Moab, gegenüber Bet-Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren, bis auf den heutigen Tag. Gott begrub den Mose. Auch Mose wurde nicht verbrannt. Wir wissen es von Lazarus. Wir wissen es von Jesus. Wir sprechen an vielen Sonntagen, wenn wir es sprechen, das Apostolikum, das Glaubensbekenntnis, und sagen von Jesus gestorben, begraben. Ja, das ist schon ein Bekenntnis geworden bei uns. Das heißt nicht bestattet, Feuer bestattet oder sonst wie, sondern begraben. Das Wort gebrauchen wir. Wir haben im Neuen Testament, 1. Korinther 15, natürlich das große Auferstehungskapitel. Wir haben einen interessanten, engen Zusammenhang zur Auferstehung, mit dem du sollst zur Erde werden und dann das Auferwecken aus dem Erdreich wieder. Genauso wie bei der Schöpfung. Er nahm einen Klumpen Erde und formte den Menschen. Lesen wir mal zwischendurch Prediger 12. Der Prediger, der ist irgendwo nach dem Psalmen. Ne? Ich habe mit der Brille Schwierigkeiten, Entschuldigung. Prediger 12, Vers, ach, das ist das wunderschöne Kapitel, wo vom Menschen gesprochen wird, der langsam alt wird. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht, ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden, die Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern, das sind Bilder, Metaphern für den menschlichen Körper, die Beine fangen an zu zittern und die Müllerinnen stehen müßig, die Zähne, ne? Und da wird der Mensch beschrieben und dann heißt es am Ende, Vers 6, ehe der silberne Strick zerreißt, die goldene Schale zerbricht, der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen wird und in den Brunnen fällt, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wir haben keinen Platz für Feuerbestattung im gesamten biblischen Kontext. Natürlich gibt es da jetzt einen Haufen Gegenargumente, die sagen, und was heißt es, dass man sich nicht verbrennen lassen darf? Wenn ich so gefragt werde, sage ich, ja, für mich heißt es das. Sonst hätte es Gott nicht so angeordnet. Und er begrub den Mose. Denken wir an Psalm 139, es ist der Vers 8, betete ich mich im Totenreich. Hier geht es um das Betten, ja, das Hinlegen. Das Aufgehen. Denken wir an das Wort Hesekiel 37, die Wiederherstellung Israels. Das Feld der toten Gebeine ist das Bild des Todes. Leblos. Nichts an Leben mehr da. Und es rasselt und sie werden wieder zusammengefügt und am Schluss sind es Leiber und dann kommt der Odem hinein und es lebt. Ein Bild der Auferstehung und Wiederherstellung. Es gibt keinen Platz für Feuerbestattung. Jetzt kommt der zweite Aspekt. Also du bist Erde, sollst zur Erde werden. Der zweite Aspekt, das Feuer des Gerichtes. Feuer hat im Wort Gottes die Grundbedeutung des Gerichtes, in dem Zusammenhang oft auch mit der Reinigung. Wie Silber und Gold geläutert wird, durchs Feuer durch. Aber Feuer, dieser Läuterungs-Reinigungsprozess, ist etwas Hartes, Schweres. Aber jetzt das Feuer des Gerichtes im Zusammenhang mit Toten, das ist auffällig. Nehmen wir mal 1. Mose 38, Vers 24. Ich bin der Einzige, der hier aufschlägt. Ich mache ganz schnell. 1. Mose 38. Wenn noch jemand mit aufschlägt und dann und wann sagt, ich hab's, dann hilft uns. 1. Mose 38, 24. Nach 3 Monaten wurde Juda angesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben. Siehe, sie ist davon schwanger geworden. Juda sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Er selber war der Bösewicht, aber er wusste es nicht, ja. Aber das war seine Anordnung, dass sie verbrannt werde. Wir denken an Josua 7, 24, schlag es jetzt nicht auf. Achan wurde entdeckt. Was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn gesteinigt und verbrannt. Mit seiner Familie, seinem Haus. Es gibt eine einzige Ausnahme, soweit mir bekannt, vielleicht sind Bibelkenner unter uns, die noch mehr wissen. Eine Ausnahme, wo Leichen gezielt verbrannt wurden, Leichen, die zum Volk Gottes gehörten. Ja?
Der König Saul.
Genau, Saul und sein Sohn Jonathan. Und hier darf man mit Sicherheit annehmen, da sind sich Ausleger auch ziemlich einig, dass es wohl ein Versuch war, Leichenschändung zu verhindern. Die waren umgekommen auf dem Gebirge Gilboa. Und die hat man verbrannt. Ja. Das Feuer des Gerichts, es gäbe noch ein paar Stellen, ich stelle die gern zusammen, wer mein Skript möchte, dem kann ich das dann aufgeführt geben. Und dann noch das rituelle Götzenopfer. Das müsste noch erwähnt werden, aber das nehmen wir in den dritten Aspekt hinein, der jetzt noch kommt. Ein dritter Aspekt in der Bibel sagt, Leichenverbrennung ist immer dem Heidentum, dem Nichtvolk Gottes zuzuordnen. Menschenverbrennung, und da geht es nicht nur um Leichen, wir wissen es, Moloch, dem wurden Kinder geopfert, Menschenverbrennung überhaupt wurde immer dem Heidentum, dem Nichtvolk Gottes zugeordnet. Und auch das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Gericht, Feuer des Gerichts, da noch eine Ergänzung, Offenbarung 20, Vers 10, wo der Drache, der Teufel in den Feuersee geworfen wird am Schluss. Hier schließt sich dieses Bild vom Gericht. Aber jetzt sind wir beim dritten Aspekt, Leichenverbrennung, Menschenverbrennung, heidnisch. Schlagen wir auf Amos, Kapitel 2, Vers 1. Amos 2, Vers 1. Das ist aus dem Zusammenhang heraus natürlich. Wir machen noch 10 Minuten, dann sind wir fertig. Amos 2, Vers 1. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Moab will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Geht es weiter, da gibt es auch das Gerichtswort. Vielleicht lesen wir den 2 noch, sondern ich will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste von Keriot verzehren und Moab soll sterben im Getümmel und Geschrei und Posaunenhall. Und ich will den Herrscher unter ihnen ausrotten, all ihre Obersten samt ihm töten, spricht der Herr. Das ist sowohl ein Aspekt des Feuergerichts als auch dieses Heidnische zeigt es auf. Sie haben die Gebeine der Könige verbrannt zu Asche. Es gibt eine andere Stelle, wo Luther übersetzt hat, die Gebeine zu Kalk verbrennen. Aber das ist wohl eine, ich müsste im Hebräischen nachgucken, habe es nicht getan, eine Übersetzungsgleichheit mit dem Wort zu Asche, Asche-Kalk. Dann ist das vielleicht 2. Könige 16, Vers 3, schlagen wir mal auf. 2. Könige 16, 3. Ahas König, der Sohn Jothams, 20 Jahre alt war Ahas, er regierte 16 Jahre zu Jerusalem, er tat nicht, was dem Herrn seinem Gott wohlgefiel, wie sein Vater David, denn er wandelte auf dem Weg der König von Israel, dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Hier ist eines der Stellen, die so am explizitesten in Worte fasst, nach den Sitten der Heiden, Menschen in dem Feuer überantworten zur Zerstörung, ob Leichen oder lebendig. Es gibt jetzt einige Bibelstellen noch, die man aufschlagen sollte, die werde ich zusammengefasst Ihnen liefern. Eine Stelle möchte ich noch aufschlagen, Jesaja 33, Vers 12. Jesaja 33, 12. Entschuldigung. Die Völker werden zu Kalk, hier ist das Wort Kalk und Asche, verbrannt werden. Wie abgehauene Dornen werden sie im Feuer verzehrt. Die Völker und das Volk Gottes. Der Gegensatz im Alten Testament, das Volk und die Völker heißt nicht zum Volk Gottes gehörende Völker. Luther hat an vielen Stellen treffend das Wort Heiden verwendet für dieses gleiche Wort. Ja. Die Völker, die Heiden werden verbrannt. Es wird selbst aus Gottes Sicht in diesen Heiden zugeschoben. Das ist eine Trennlinie, die lässt sich durch die ganze Bibel hindurch feststellen. Was könnte man jetzt festhalten hier? Es gibt tatsächlich kein explizites Wort, du sollst deine Toten nicht verbrennen. Das brauchen wir nicht. Die Aussagen insgesamt sind deutlich und klar genug. Die Bewegung in der Geschichte zeigt deutlich die antichristliche Haltung, die in der Verbrennung herauskommt. Auf der einen Seite die heidnische Haltung, auf der anderen Seite. Je nachdem, wann es in welchem kulturellen Zusammenhang entstanden ist, die Kremation. Ein kleines Beispiel zum Abschluss, so der Teil, den wir Fazit oder seelsorgerliche Ratschläge nennen müssen. Ich war als Gemeindepastor einige Jahre jetzt tätig. Es war keine Predigersaufgabe, wie es üblich bei uns im Liebenzeller Gemeinschaftsverband ist. Es war eine klassische Pastorenstelle einer freien Gemeinde. Dadurch kamen auf mich sehr viele Aufgaben zu, die jetzt ein landeskirchlicher Prediger nicht hat normalerweise. Das heißt von Trauung, Taufe, Beerdigung, das ist klar, die ganzen Kasualien, die Seelsorge, die damit zu tun hat, das hat mich einige Jahre sehr stark beschäftigt. Und in dem Zusammenhang, also ganz am Rande erwähnt, ohne Namen zu nennen, kam eine Familie auf mich zu, aus der Gemeinde, klar im Glauben stehend, bekennende Christen, die auch an der Arbeitsstelle wirklich ihr Zeugnis hatten und sagten, wir haben jetzt die letzten 4 Jahre nach unserer Tante geschaut, die Patentante des Ehemanns. Sie liegt jetzt gerade im Sterben. Die Tante sowieso hat nichts mehr. Wir haben sie finanziell die letzten Jahre versorgt. Aber sie hat uns geistlich so viel geholfen. Ich bin durch sie zum Glauben gekommen. Sie war früher unsere Kindergartentante. Ist eine Gemeinde im eigenen Kindergarten. Viele sind durch sie zum Glauben gekommen. Vieles wird eine große Beerdigung werden, weil das Dorf kennt sie und viele waren bei ihrem Kindergarten, haben Geistliches von ihr empfangen. Die hat absolut nichts mehr. Auf Deutsch gesagt, sie liegt uns schon eine ganze Weile ordentlich auf der Tasche. Sie war am Schluss im Pflegeheim und das kostet. Und da gab es sonst nichts mehr, außer bei den Angehörigen. Die Verhältnisse waren so, dass die Angehörigen mitzahlen mussten. Wir denken halt an eine Feuerbestattung. Es ist kein Geld mehr da. Aber wir wollten dich fragen. Sagt er, gib mir eine Nacht, ich will darüber beten. Und wir haben uns am nächsten Tag zusammengesetzt. Ich habe Ihnen versucht, diese 3 Punkte auch zu nennen. Denkt an diesen Zug der Erdbestattung durch die Bibel, bis hin zur Anordnung Gottes zu begraben. Denkt an den Aspekt des Feuers als Gericht, Feuerbestattung heidnisch oder antichristlich. Ich hätte eine ganz herzliche Bitte an euch. Bitte macht das nicht. Könnt ihr nicht zusammenlegen? Ihr müsst doch keinen teuren Eichensarg nehmen. Ihr könnt doch einen preisgünstigen Sarg nehmen, wenn es darum ginge. Oder wenn es wirklich nicht anders geht, wir könnten, von der Gemeinde aus darf man da nichts geben. Das ist ins, als freier EV, das geht nicht, auch von Gesetzes wegen. Aber wir könnten in der Gemeinde den Geschwistern Bescheid sagen, sagen, hier steht ein Kästchen, wer sich beteiligen möchte und seinen Dank ausdrücken will. Und sie haben sich das so zu Herzen genommen. Wir sind da im Gebet gewesen, im Seelsorgezimmer und sie sagten nachher, wir haben solch einen Frieden darüber. Und wir haben gemerkt, wie die ganze Verwandtschaft, vor allem die ungläubige Verwandtschaft, das ganz groß respektiert hat, wie ihr macht eine normale Beerdigung? Ja, wir wollen das ganz bewusst als Zeugnis tun und als Dank für das, was sie uns war und ist. Mein Herz hat gejubelt. Es ist nicht sicher, dass der Seelsorger, der Hirte, es schafft, die Schafe dahingehend zu überreden. Und wir müssen vor allem, wenn es im landeskirchlichen Pfarrdienst ist, das können wir nicht in eine Richtung ausbauen. Brechen und sagen, da mache ich aber nicht. Ja, das geht nicht. Da sind die, ich sag's mal ganz salopp, die kirchenpolitischen Zwänge da, die wir haben müssen. Ja. Das ist ein Aspekt, wo wir vielleicht mit seelsorgerlichem Einwirken und Reden jemanden überreden könnten. Tu's nicht. Bis hin zur Bereitschaft, wir könnten helfen. Vielleicht können wir zusammenlegen, was es an Mehrkosten gibt. Wir haben im Apostolikum, das habe ich genannt, oft das Bekenntnis, gekreuzigt, gestorben, begraben. Jetzt kommt die Frage, eine weitere Frage, die uns ganz oft trifft. Was ist, wenn jemand durch Unfall stirbt? im Feuer, verbrennt. Ja? Ja, das ist was völlig anderes eigentlich, das wissen wir. Das ist ein Unfall und nicht, aber die Fragen kommen, ja. Hier gibt es schöne Worte, also das Treffendste ist sicherlich Jesaja 43, und wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein, dass die Flamme dich nicht versehen soll. Ja. Dass kein geistlicher Schaden für Geist oder Seele entsteht, für diese Identität, die vor Gott nicht verloren ist, auch wenn sie verwest wäre, ist sie da, die Identität vor Gott, ja. Die Frage, die kommt an den Seelsorger, geht man denn verloren, wenn man sich verbrennen lässt? Also diese Frage kann man nicht einfach so beantworten. Ehrlicherweise muss man sagen, das hat damit nichts zu tun, zunächst. Es ist die Frage, ob du, was du damit bezwecken willst, dass du dich verbrennen lässt. Ob du vielleicht nicht vorher schon verloren bist, ja, bevor das ausgeführt wird. Das darf nie unser Urteil sein, dass wir da irgendetwas sprechen und sagen ja oder nein. Wir können aber darauf hinarbeiten, dass eine Beerdigung vorbereitet wird. Ich meine nicht eine Beerdigung für jemand, sondern meine Beerdigung. Und das ist der Appell an mich und an Sie, dass das geklärt ist. In meinem Fall liegt es schriftlich bei mir im Nachttisch. Meine Kinder sind Mitte 20. Ich habe ihnen nur gesagt, Leute, ihr sollt das wissen, im Nachttisch brauner Umschlag. Da steht alles drin für den schlimmsten Fall der Fälle, dass irgendetwas mit mir passiert und ich nicht mehr nach Hause komme. Oder dass wir sind gemeinsam sehr viel unterwegs, meine Frau und ich, oder dass wir gemeinsam durch einen Unfall zu Tode kommen oder sonst etwas geschieht. Da steht alles drin, bitte dementsprechend handeln. Ja, dass sie es Bescheid wissen, dass man es hinterlässt. Inhaltlich die eigene Beerdigung kann man festlegen. Ich möchte das Lied oder jenes Lied als Zeugnis haben. Finanziell kann man festlegen. Ich habe das und das auf der Seite für die Beerdigung. Je nachdem, kostet sie nur 3.000 oder 5.000 Euro, je nach Ort sehr verschieden. Der Pi mal Daumen sagt, alles in allem mit Bestattungsinstitut 6.000 sollte man rechnen, maximal inklusive Stein. Ja, das ist ein Geld. Ja, meine Eltern habe ich vor 3 und 4 Jahren beerdigen, nein, ich habe sie nicht selbst beerdigt, aber zu Grabe getragen. Sie haben außerhalb gewohnt, es war aber von vornherein geredet und geklärt, dass sie auf dem Friedhof der Liebenzeller Mission beerdigt werden, wo sie ihr Leben lang gedient haben, schon in der, ich bin jetzt in der 3. Generation mit Liebenzell verbunden, haben außerhalb gewohnt, da sind Überführungskosten, da sind Fremdkosten, wenn man nicht dort polizeilich gemeldet ist, kostet das nochmal mehr. Ich sage Ihnen das ganz frei raus, diese Beerdigungen waren, die gehen schon fast Richtung 10.000 Euro, die sind ordentlich teuer. Aber das kann man vorbereiten, das kann man auf die Seite setzen und sagen, das ist für mich fürs Letzte, testamentarisch festhalten. Und dann ein Punkt, ich bin immer wieder in der Situation, dass ich auch selbst Beerdigung zu halten habe. Ich habe einen Punkt, den ich ganz bewusst am offenen Grab betone. Man muss sich nicht an alle Agendapunkte halten, die vorgegeben schriftlich verfasst sind. Wenn ich am offenen Grab stehe und dann kommt der Moment, wo der Pfarrer oder der, wo bestattet, der Pastor, auch eine Erdschaufel hinunterwirft. Und dann kommt der Moment, wo es heißt, Erde zu Erde, Staub zum Staube, Asche zu Asche. Ich versuche da immer sehr laut und deutlich zu reden, sehr laut. Erde zu Erde, Staub zum Staube. Das reicht. Ich lasse das andere bewusst weg. Auch wenn andere denken, hoppla, fehlt nicht noch was. Es muss nicht sein. Es ist kein Wort, das in der Bibel steht. Ja. Erde zu Erde, Staub zum Staub. Und das Friedensgebet. Ja. Das sind so ein paar Punkte. Wir haben das jetzt nicht erschöpfend gemacht, aber einen kleinen Einblick wollte ich geben. Ich denke, wir machen bis daher. Wenn jetzt noch jemand eine dringliche Frage hat, würde ich vorschlagen, dass wir ganz kurz beten und abschließen und dass das dann so im persönlichen Gespräch auch geht. Ich versuche, wer nochmal bleiben will, die zweite Einheit noch ein bisschen zu raffen. Das ist immer, wer das erste Mal kommt, kriegt manches mit, was vielleicht das nächste Mal gekürzt werden könnte. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Fürst des Lebens bist. Und du hast gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Danke, dass wir Auferstehungshoffnung haben, weil du unser Leben bist und dass wir dich einmal sehen dürfen. Und danke, dass du auch uns dieses, was wir gehört und besprochen haben, jetzt irgendwo zum Gewinn werden lassen kannst. Darum bitte ich dich auch, begleite uns in deinem Frieden. Amen.